So, herzlich willkommen zurück zu unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Wieder, oder eher nach wie vor, mit dem Stefan Witthüser von Dornbracht. Wir haben gerade schon gute 14 Minuten gequatscht zu einigen spannenden Themen von Sortimentsstrategie über kleine coole Hacks, viele zum Beispiel, wie ich mit Varianten arbeiten kann und soll, bis hin zu allem Möglichen, bis hin zu natürlich auch der Vita von Stefan. Und jetzt haben wir noch so drei Großthemen, die wir in unserem Teil 2 anschneiden wollen. Wir wollen beginnen mit dem Thema Seller-Vendor oder doch Hybrid oder Hybrid-Hybrid, Inkognito. Was gibt es für Möglichkeiten? Wann macht was Sinn? Warum? Damit wollen wir beginnen. Wir wollen dann weitergehen in das Thema, wie arbeite ich eigentlich mit Händlern, die meine Ware auf dem Marketplace verkaufen? Was macht hier Sinn? Was kann ich machen? Was sollte ich machen? Was soll ich auch lieber nicht machen? Und am Ende des Tages gehen wir noch in das Thema Internationalisierung rein, was, glaube ich, auch durchaus ganz spannend ist. Lass uns doch direkt beginnen. Willst du vielleicht ganz kurz mal erklären, was denn überhaupt das Thema Seller, Vendor, Hybrid, Inkognito, bla bla bla, was geht es denn überhaupt?
Ja gut, das ist natürlich ein reines Amazon-Thema im Endeffekt, wobei es mittlerweile auch andere Marktplätze betreffen kann, wie Otto zum Beispiel, wo ich auch ein Vendor-Modell habe, aber parallel auch halt einen normalen Marktplatz-Seller-Account führen könnte, rein theoretisch. Aber Amazon ist natürlich so das klassische Beispiel. Es geht darum, dass ich diese Möglichkeiten als Teil einer Gesamtstrategie für den Kanal halt sehen muss. Deswegen sollte, egal was ich mache, im Vorfeld immer eine klare Strategie definiert sein. Ja. Das heißt, ich muss mir überlegen, okay, optimalerweise in so einem 5-Jahres-Plan, wo möchte ich in 5 Jahren stehen und was sind meine Ziele? Und danach muss ich dann ausrichten, welches Modell ich wähle. Ob Vendor, Seller, Hybrid, Inkognito. Und in dem Zuge können wir auch direkt jetzt darauf eingehen, was ist. Also Vendor oder das klassische Vendor-Modell von Amazon, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das ist ein klassisches B2B-Modell.
Davon geht's aus, ja.
Das ja. Und die meisten denken bestimmt auch nicht ganz positiv darüber.
Davon gehe ich auch aus.
Ja, definitiv. Also Vendor ist das klassische B2B-Modell mit Amazon. Ja. Das bedeutet, man verkauft Amazon Ware, liefert die an Amazon und Amazon ist für den restlichen Vertrieb selber zuständig. Das bedeutet, Amazon wird nach Bezahlung der Rechnung logischerweise Eigentümer der Ware und kann mit den Produkten machen, was es möchte. Natürlich innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ja, das heißt aber, Amazon ist natürlich in dem Falle auch für die Preisbildung zuständig.
So. Was der entscheidende Punkt ist.
Ja.
Oder
einer der entscheidenden Punkte. Ich muss jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vendor war das Anfangsmodell bei Amazon. Es gab bis, ich weiß gar nicht mehr, wann ein Marktplatz eröffnet wurde. Auf jeden Fall gab es in den Anfangszeiten bei Amazon keinen Marktplatz. Also dementsprechend auch kein Seller-Modell. Ja.
Weil die ersten 10 Jahre circa nicht.
Wie wieder?
Die guten, ich glaube, ziemlich genau erst in 10 Jahren.
Ja, ich glaube, war irgendwie Mitte der Nullerjahre, als das begann. Ja, müsste man jetzt mal nachgucken.
Ende, glaubst du sogar. Aber
ist ja auch, also auf jeden Fall ist Seller halt, das Seller-Modell ist, dass man als Marktplatzhändler auftritt.
Ja.
Das bedeutet, man verkauft selber über Amazon. Man nutzt die Plattform Amazon, die gesamte Infrastruktur, das Payment von Amazon und teilweise auch, je nach Art, den Service von Amazon. Kann auch die Logistik nutzen, wenn man möchte, im FBA. Wobei ich dann auch direkt den Service hätte. Ich bin in dem Falle halt ich nutze Amazon nur als Dienstleister. Und er ist nicht mein Kunde, sondern Amazon stellt nur die Infrastruktur zur Verfügung, damit ich die Ware verkaufen kann. Ja. Dementsprechend bleibe ich weiterhin Eigentümer der Ware, bis der Endkunde die bezahlt hat. Und dementsprechend bin ich auch für die Preissetzung verantwortlich. Also das heißt, ich kann meine Preise setzen, wie ich möchte. Ja. So, das ist natürlich sehr charmant. Aber birgt einen Nachteil. Ich muss natürlich mich als Seller anmelden. So, und normalerweise muss man das mit der Firmenadresse machen, logischerweise. Dementsprechend taucht man halt auch sehr plakativ als Unternehmen dort auf, im Verkäuferkonto. Es gibt wahrscheinlich nahezu in jeder Branche von vielen Seiten Befürchtungen, so einen Weg zu gehen, weil man Sorge hat, dass dadurch der normale stationäre Vertriebskanal oder die bisherigen Kunden und Partner vergrätzt werden, weil man offenkundig ein Geschäft an denen vorbei macht.
Ja.
So wirkt es und das sind die Befürchtungen der Unternehmen grundsätzlich. Die sind aber in meinen Augen nicht ganz berechtigt. Es hängt nämlich auch da wieder von der Strategie ab. Ich muss ein Seller-Account nicht zum preisdynamischen Verkaufen nutzen.
Kurze Erklärung bitte, was preisdynamisches Verkaufen ist. Es ist ganz entscheidend nämlich.
Ja, preisdynamisches Verkaufen ist halt Off-Price. Also normalerweise hat jedes Unternehmen oder lobt jedes Unternehmen eine UVP aus, also eine unverbindliche Preisempfehlung. Preisdynamisch heißt für mich, ich trete als Verkäufer zu Marktpreisen auf. Die ja, also ich kenne fast keine Branche, wo es nicht der Fall ist, wo die Marktpreise grundsätzlich beachtlich unter den UVPs liegen. So,
im Prinzip, wenn Händler in der Buybox gegeneinander.
Richtig.
Ja, ja, wobei. Quasi die Preise hochstehen.
Die Buybox-Kriterien.
Fair point.
Ja, können wir noch mal gleich kurz anschneiden. Auf jeden Fall ist der Marktpreis grundsätzlich oder in den meisten Fällen halt weit von der UVP entfernt. Ja. So, und davor haben viele Hersteller Angst und viele Marken. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch als Seller zu UVP erfolgreich sein kann. Damit haben wir bei Leonardo, also Glaskoch, damals sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir wollten einfach auf Amazon am Marktplatz auftreten als Markenschaufenster und als Marke auch und sind dementsprechend auch sehr plakativ mit dem Verkäufernamen online gegangen, als Leonardo Markenwelt.
Im Seller.
Im Seller, genau, aber zu UVP. Mhm. So, das heißt, wir waren teilweise weit weg vom Marktpreis, haben aber trotzdem interessanterweise sehr gute Verkäufe gemacht und hatten auch ja, beachtliche Umsätze, die natürlich hochprofitabel waren, muss man dazu sagen. Was natürlich auch an den Produkten lag, weil natürlich die Preisdifferenz in absoluten Euros jetzt nicht so eklatant war wie gegebenenfalls bei anderen Produkten, muss man auch dazu sagen. Ja. Also Leonardo-Gläser sind halt sehr konsumig vom Preisniveau her. Das heißt, wenn ich sage, wir waren weit ab vom Marktpreis, rede ich von 6-7 Euro. Mhm. Also das ist nochmal in Relation ein bisschen anders als gegebenenfalls bei anderen Produkten. Nichtsdestotrotz kann man den Seller-Account auch trotz Verzicht oder nee, auch bei Verzicht auf preisdynamisches Verkaufen sehr sinnvoll nutzen, weil ich das als Service-Tool nutzen kann oder als auch als strategisches Tool. Ich habe kompletten Zugriff auf die Listings. Ich kann den Content optimieren. Ich kann auch mal über den Seller-Account einen Exklusivartikel vermarkten. Ich kann mich etwas unabhängiger aufstellen. Ist natürlich gerade dann auch in Kombination mit einem Vendor-Account sehr spannend, weil mir das so ein bisschen Unabhängigkeit gibt. Und nochmal einen zweiten Kanal.
Ja.
Aber ich kann das natürlich auch als Service-Schaufenster nutzen. Ich habe das gerade schon gesagt, Schaufenster generell der Marke. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man da auch im Service sehr kulant und sehr freundlich und bodenständig ist, dann wird das zurückgespiegelt. Das taucht dann auf in den Verkaufskontobewertungen zum Beispiel, wo dann mehrfach der Service gelobt wurde. Das ist natürlich sehr charmant, gerade in Bezug auf einen sehr plakativen und auf die Marke bezogenen Verkaufsnamen oder Verkäufernamen. Ne? Also das ist schon spannend. Das mal als Tipp für etwaige Zuhörer oder Zuschauer, die zögern. Man muss aber natürlich immer, und da muss ich nochmal den Bogen schlagen zu der Strategie, man muss immer das Richtige auswählen, was zur Strategie passt, die ich vorab definiert habe. Und in dem Zuge kommen wir dann auch direkt zum nächsten Punkt, dem Broker. Weil wenn ich den preisdynamischen Verkauf, also den ich sage jetzt mal, Verkauf zu Marktpreisen, schon anstreben möchte, es mich aber nicht traue unter eigenem Namen, also unter eigenem oder plakativen Namen, dann muss ich einen oder kann ich einen Broker zu Rate ziehen beziehungsweise als Dienstleister buchen. Ein Broker ist ein, im Kaufmännischen würde man sagen Handelsvertreter im Endeffekt, ein Handelsvertreter im E-Commerce, das heißt jemand, der auf Provisionsbasis die Produkte anbietet. Das heißt, er verkauft im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, aber er ist in dem Falle ein Handelsvertreter für die Marke. Das bedeutet, man kann als Marke diesen Broker, der auch Seller ist dann in dem Moment, steuern. Richtig. Das heißt, es ist legal, dem Preisvorgaben zu machen, gewisse Preisthemen zu oder Preisgrenzen zu definieren, aber halt auch eine Verkaufsstrategie mitzugeben. Also das heißt, ich darf den komplett steuern, das ist auch wirklich rechtlich
vor allem kartellrechtlich ist das Entscheidende, weil richtig. Eben das dahinterstehende Eigentumsrecht etc. aufgrund von Kostenweitergabe und so weiter, um es sofort, um es kurz und knapp zu machen, so geregelt ist, dass es eben kartellrechtlich fein ist.
Genau. Also wir haben das in der Vergangenheit mehrfach prüfen lassen, Das ist alles sauber. Da gibt es gar keine Probleme.
Wenn der Broker es richtig macht, ganz wichtig.
Ja, genau. Das hängt natürlich auch immer, also den Vertrag auf jeden Fall prüfen, definitiv. Aber das Modell als solches ist komplett konform zum Kartellrecht. Wie gesagt, er agiert wie ein digitaler Handelsvertreter. Das ist sehr charmant, weil ich natürlich inkognito irgendwo auftreten kann. Also das heißt, ein Partner kann preisdynamisch agieren, den ich auch wirklich Vorgaben machen darf. Mhm. Ich werde aber mit dem im Normalfall nicht in Beziehung gebracht. Und das ist halt klasse. Da gibt es verschiedene Anbieter am Markt, definitiv. Man muss gucken, für wer passt idealerweise für mich, wer bildet die Services ab, die ich brauche. Mhm. Ist vielleicht auch eine Kostenfrage, weil natürlich lässt sich der Partner auch diesen Service bezahlen, muss man sagen. Ne? Also der einzige Nachteil, den ich dabei sehe, ist halt, dass man keinen Zugriff auf das Verkäuferkonto hat. Logischerweise, weil Datenschutz etc. pp. Man bekommt halt nur grobe Daten seitens des Partners dann zugeschickt. Aber ich habe natürlich keine Kontrolle über das Verkäuferkonto, was natürlich auch heißt, ich habe keine eigene Unabhängigkeit irgendwo, weil es ist ja das Konto eines anderen. Ja. Aber ich habe parallel auch...
Was Vorteil sein kann?
Definitiv kann ein Vorteil wiederum sein, wenn irgendwas schiefläuft und Amazon das Konto dicht macht. Was ja hier und da auch passiert, hört man.
Einmal die Woche bei uns.
Ja, es ist auch gar nicht so leicht, ein Seller-Konto aufzumachen wieder. Also wenn das geschlossen ist, wird es schwierig.
Wir kriegen wirklich einmal die Woche kriegen wir circa eine Anfrage, also über die Website oder über LinkedIn oder sonst wo, wo irgendjemand einen gesperrten Account hat. Und ich finde, es wird, ich sage mal, Schwarzmalerei passt auch total zu unserem Räumchen hier. So gerade, es gibt schon, also wir haben einmal die Woche circa ein Case, der bei uns auf den Tisch kommt, über die Website oder sonst wo, und da werden 8 von 10, fairerweise nicht innerhalb von 2 Tagen, aber 8 von 10 werden über einen humanen Zeitraum wieder entsperrt. Von dem her, aber da kann ein kurzer Zeitraum ja schon total kriegsentscheidend sein. Kommt natürlich auf die Phase drauf an, aber zum Beispiel jetzt gibt es schon potenziell sehr gefährliche Phasen, wo sowas passieren kann. Von dem her, allein als Backup, also wir sind jetzt beim Seller, wir sind beim Vendor und wir sind beim Broker. Broker haben wir kurz erklärt, auch nochmal speziell, warum der interessant ist hinsichtlich Inkognito. Ist natürlich speziell aufgrund der Handelsstruktur interessant, etc., etc. Und aber auch teilweise sicherlich sehr interessant, um die Vorteile eines Sellers zu haben, ohne die Komplexität eines Sellers zu haben. Und die Einfachheit eines Vendors zu haben. Da können wir gleich nochmal gerne ein bisschen kurz drauf eingehen, was damit gemeint hast, ist die Einfachheit des Vendors und die Vorteile des Sellers zu haben. Aber am Ende des Tages gibt's ja auch eine Mehrfachstrategie. Das heißt Hybrid oder wie du es vorhin genannt hast, Hybrid-Hybrid-Strategie. Richtig. Das heißt, ich mache einen Seller und Vendor gemeinsam, nicht entweder oder, sondern im Hybridmodell. Oder ich mache einen Vendor und einen Broker oder ich mache einen Seller und einen Broker oder eben alles drei.
Und wir haben den Incognito-Account vergessen. Das kann ich natürlich auch noch machen. Das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ja. Also Incognito-Account ist im Endeffekt ja ein Seller-Account, den ich eröffne, der aber nichts offenkundig mit meinem Unternehmen zu tun hat oder beziehungsweise nicht auf mein Unternehmen zurückzuführen ist. Das bedeutet, ich muss irgendeine Person finden, die quasi einen Account öffnet, mit dem ich halt zusammenarbeite oder der von mir gesteuert wird. Das ist möglich.
Ist auch nichts, es hört sich ein bisschen schwierig an, finde ich.
Ja, also ein bisschen halbseiden, würde ich mal sagen.
Aber man muss echt sagen, wir haben mehrere Kunden, wo wir genau das machen. Und das sind völlig gestandene, große deutsche Mittelstandsunternehmen. Das ist nicht so abwegig.
Es ist auch nicht illegal oder irgendwie nicht gesetzeskonform. Es ist eigentlich ein sehr kluger Weg, weil ich habe dort im Vergleich zum Broker eine andere Kostendecke, weil ich halt eben diese Dienstleistung nicht bezahlen muss, sondern die in eigener Hand habe und habe natürlich auch kompletten Zugriff auf die Daten. Ich habe aber auch Nachteile. Der Nachteil ist, normalerweise habe ich dann einen Monobrand-Store. Das heißt, im Endeffekt taucht dann auch nur die Ware meiner oder der eigene Marke auf und keine andere.
Ja.
Weil logischerweise habe ich kaum Zugriff dann auf Fremdware. Müsste mal gucken, also wer das schafft, Chapeau, kann ich nur sagen, wäre natürlich dann der alleredelste Weg. Kann ich mir aber recht schwierig vorstellen. Und natürlich habe ich dort, falls es zu einer Accountsperrung kommt, massivere Probleme. Ne? Weil der Account natürlich dann im Vergleich zum Broker nicht so schnell gewechselt werden kann. Beim Broker ist dann so, ja, zur Not wechsle ich einfach den Dienstleister. Das geht recht flott.
Wahnsinn, dann halt das Thema, aber ja, klar.
Ja, klar. Ja, gut, aber es hängt davon ab, ob ich Ware einlager beim Broker oder nicht. Wenn ich das per Dropshipment mache, dann wechsle ich innerhalb von 2 Wochen.
Genau.
Muss man sagen, aber nichtsdestotrotz ist das auch noch eine interessante Lösung. Aber um auf Hybrid und Hybrid zu kommen, ich hatte ja gesagt, Vendor war zu Amazon Anfangszeiten das Ding und wurde natürlich auch von Amazon total gefördert. Dementsprechend wird ein Großteil der Hörer oder generell der Leute, die sich im E-Commerce tummeln, mit einem Vendor-Account noch arbeiten. Gefährlich ist es natürlich, wenn man zu den Boom-Zeiten damit angefangen hat und heute in der Bredouille ist, wie geht's weiter? Der Vendor-Account aber einen so eklatanten Umsatzanteil mittlerweile hat, dass es mir schwerfällt, mich von dem ein wenig zu lösen, während parallel Amazon halt die Daumenschrauben anzieht. Also ich hatte dir das ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich da in der Vergangenheit auch mit dem tollen Team vom Retail-Management in Bratislava zu tun hatte, die mir als Dropshipment-Vendor eine Overstock-Allowance und Preisreduzierung wegen Prozesskosten innerhalb der Amazon-Lager aufs Auge drücken wollten.
Langsam. Dropshipment Vendor, ja. ein Sonderthema am Ende des Tages. Ja. Und das ganz kurz zum Verständnis und da natürlich eine Stock-Fee, beziehungsweise eine, das war ja, glaube ich, eine Overstock-Fee sogar.
Overstock-Allowance, genau.
Zu berechnen ist natürlich total speziell, deswegen der durchaus amüsante Hint am Rande.
Ja, das ich muss es auch einfach mal sagen, also für alle Zuhörer oder Zuschauer, die mit dem Retail-Management zu tun haben und kann ich nur sagen, viel Spaß. Ich habe selten mich so aufgeregt wie zu den Zeiten, aber auch selten so viel gelacht. Am besten war unser Ansprechpartner, der ursprünglich eigentlich oder hauptberuflich Barkeeper ist, aber mit uns Konditionen verhandelt hat oder es wollte. es war an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, macht das Ganze aber halt recht unseriös. Übrigens nebenbei in der Branche auch bekannt als der Barkeeper. Der eine oder andere, der mich kennt, der kennt auch den Kollegen. Ich habe ihn vererbt.
An einen anderen Hersteller.
Auf jeden Fall sorgt das natürlich nicht dafür, dass die Freude am Vendor-Account weiter steigt. Muss man ganz klar sagen. Dementsprechend ist es so, dass viele Hersteller und Marken sich überlegen, ist das die Zukunft? Es erschwert halt nur
auch Amazon selbst teilweise, also die erhöhen ja auch massiv die Anforderungen hinsichtlich Revenue und Co.
Ja, wobei bei Konditionen kann ich immer nur sagen, analysiert alles. Analysiert eure Performance und lasst euch nicht drauf ein. Man muss auch dazu wissen, dass Amazon immer sehr viel droht. Aber man muss auch wissen, was können sie machen. Das sollte man genau bewerten. Also deswegen analysiert eure Performance massiv. Ich habe Konditionsforderungen abgeschmettert mit einem Deep Dive in die Daten. Dazu kann ich übrigens auch nur sagen, dass Amazon weniger Einblick in die Daten hat, als ihr teilweise oder wir teilweise. Je nachdem, welche Tools man
nutzt. Wie bitte? Hoffentlich zumindest.
Weiß ich. Also das ist.
Es kommt immer auf den Markenhersteller drauf an, inwiefern Daten ausgelesen werden und so weiter und so fort.
Aber nichtsdestotrotz, wenn man die Daten im Griff hat, dann hat man auch alle Macht der Welt, sowas abzuschmettern. Wichtig ist, Geld nur gegen Leistung. Das heißt, wenn Amazon Geld will, sollte man gucken, dass man irgendwas bekommt, was eine entsprechende Leistung gewährleistet.
Kannst du uns 3-4 Beispiele geben? Das ist, glaube ich, ganz spannend.
Ja, also ist ein sehr streitbares Beispiel, der AVS. Der AVS ist so Amazons Liebling. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also grundsätzlich halte ich einen AVS für.
Kannst du noch erklären, AVS?
AVS, ja genau. Das heißt, glaube ich, also das war früher Amazon Vendor Services. Ich meine, ihr, oder?
Ja, ja doch.
Heißen die nicht auch mittlerweile anders? Heißen die nicht.
Man sagt aber irgendwas noch,
mit Brand?
Jeder sagt AVS nach
ja, wie vor, AVS. Von dem her. Ja, 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 auch die Amazon-Leute übrigens.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Nein, aber AVS halte ich für sinnvoll, weil man mit dem AVS immer jemanden hat, der vor Ort sitzt und zumindest Zugriff in die Systeme hat.
Ist im Prinzip ein Ansprechpartner seitens Amazon.
Ja, genau. Aber der auch für die Marke arbeitet. Man muss dazu aber wissen, dass ein AVS nicht günstig ist und auch nur einen gewissen Teil der Woche für einen zur Verfügung steht. Also das ist kein Sachbearbeiter, der dann den ganzen Tag erreichbar ist für die Marke, sondern der hat ein gewisses Zeitkontingent seitens Amazon für die Marke zur Verfügung, kostet aber schon einen eklatanten Anteil des Umsatzes. Also ich glaube, für ein EU-AVS werden um die 200.000 Euro im Jahr berechnet.
Heißt übrigens Brand Specialist.
Brand Specialist, genau. Entschuldigung, ich wusste da irgendwas mit Brand. Ja, ja. Auf jeden Fall gibt es dort gute und schlechte. Das muss man auch immer beachten. Auch das ist so etwas, monitort nicht nur eure eigene Performance auf Amazon, sondern monitort auch die Performance von Amazon. Mhm. Wenn man für einen Service zahlt, dann darf man auch Leistungen erwarten. Wenn Amazon die Leistung nicht bringt, haut es ihnen um die Ohren. Immer. Ja, weil das
auch.
Ist
ein bisschen Pendant ist der 360 ja im Salon.
Ja.
Same Storyline, auch hier. Wie hast du gerade gesagt, haut es ihnen um die Ohren.
Ja.
In freundlicher Art und Weise, aber ja.
Ja, richtig.
Da kann man, beziehungsweise es ist bei beiden gleich, man muss halt aktiv verlangen. Sowohl beim 360 als auch beim AVS muss man aktiv verlangen. Man kann auch mehr verlangen. Am Ende des Tages ist es ja kein absoluter Betrag, den ich zahle, sondern ich zahle immer einen Share.
Ja, genau.
Bei beiden zahle ich einen Share, ich zahle ein Minimum, glaube ich, dann einen Share.
Ja, bei den AVS konnte man bis vor kurzem auch noch als festen Betrag buchen.
Ja, okay.
Amazon macht das natürlich am liebsten
Fee. Kann man in dem Fall auch ausprobieren.
Ja, ja. Also, wobei ich habe die Erfahrung gemacht, gut, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch ein Jahr raus aus den Amazon-Verhandlungen, bin ich ehrlich. Aber grundsätzlich war vieles verhandelbar. Wichtig ist, dass man eine gewisse Bereitschaft mitbringt. Also es gibt viele Marken oder Hersteller, die wie Graf Rotz bei Amazon auftreten. Das kommt gar nicht gut an, kann ich nur sagen.
Wie was?
Wie Graf Rotz. Also arrogant, herablassend.
Ah.
Man lässt Amazon kommen. Amazon wird der Bittsteller. Das ist so eine klassische alte Schule, denke würde ich mal sagen. Also sehr old-fashioned. Das funktioniert nicht. Ich habe einen recht guten Draht immer noch zu den Kollegen des amerikanischen Versandhauses, wie ich mal sage. Und höre auch viel, wie die das teilweise so wahrnehmen. Das ist immer ganz spannend, weil man daraus selber lernen kann.
Ja,
ich bin immer sehr gut damit gefahren, dass ich einen partnerschaftlichen Ansatz gewählt habe. Weil im Endeffekt sitzt da, wie in einem anderen Business auch, ein Geschäftspartner, der hat seine Ziele.
People Business.
People's Business, genau. Ein Geschäftspartner, der hat seine Ziele und ich habe meine Ziele. Wir müssen gucken, dass wir Ziele übereinander bringen. Optimalerweise hat man vor dem Jahresgespräch die Ziele schon mal grob abgeklopft. Dann kann man sich nämlich genau darauf vorbereiten. Also Vorbereitung ist das A und O. Also deswegen. Aber ein AVS halte ich noch für sinnvoll. Früher konnte man auch viel machen mit Adspend, dass man gesagt hat, ja, ich mache keine Kondition dafür, investiere ich so und so viel in Advertising. Das geht nicht mehr.
Das wollte ich gerade noch fragen, was gibt es sonst noch für Themen oder Optionen, die ich raushalten kann? Früher gab es auch noch so Themen wie vieles von dem, was ich früher verhandeln konnte, kriege ich ja heute kostenfrei, beziehungsweise teilweise zahlen noch Leute, ganz wichtig, teilweise zahlen noch manche dafür und müssen es eigentlich schon längst nicht mehr. Themen gibt es komplett for free.
Retail,
ich habe vor kurzem
Premium,
etc. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen gehört von einer Company für ein A+, sage und schreibe 1% vom Revenue zahlt.
Aber A+ Premium oder A+?
Ja, natürlich, sorry.
Okay.
Aber auch das kann ich mittlerweile for free, also über einen Seller, also da gibt es schon noch viele Themen, die früher Verhandlungsbestandteil waren, sind teilweise im Vendor immer noch, aber jetzt macht zum Beispiel auch die Seller-Vendor-Hybrid-Strategie. Viele machen auch nur einen Seller auf, um darin Content und Ähnliches zu pflegen und der ist nur dafür da.
Ja, genau,
das kann man machen. Viele, die einen Broker haben, haben noch zusätzlich einen Seller und pflegen da halt den Content und so weiter und so fort. Absolut sinnvoll, würde ich glaube fast pauschal machen, weil der Mehraufwand ist nicht so enorm, aber die Sicherheit etc., die ich dadurch bekomme, ist schon relevant.
Ich muss definitiv, um jetzt mal von den Konditionen wegzukommen, obwohl die ein ganz wichtiger Bestandteil für diese Entscheidung sind, ganz wichtig ist im E-Commerce das Thema Kontrolle und Unabhängigkeit. Ich weiß noch, zu meinen Abos-Zeiten wurde immer gesagt, wir dürfen nicht abhängig von Amazon werden. Das war immer so der klassische Satz, den ich gehört habe, als hätte man das in der Hand. ja, das ist ja totaler Quatsch, weil im Endeffekt
Wer hat der Endkunde.
Der hat sich entschieden, bei Amazon zu kaufen. Jo. Dementsprechend hat der uns in die Abhängigkeit getrieben. Und das hat Amazon nicht gemacht, das hat auch die Marke nicht gemacht oder der Hersteller nicht gemacht. Deswegen muss ich damit leben.
Wenn ich mich dagegen wehre, dann passiert nichts anderes, dann verliert nicht Amazon, sondern am Ende des Tages verliere ich als Marke,
klar,
weil den Market Share, den wird halt mein Konkurrent oder ein Konkurrent, richtig, oder Konkurrentin abgreifen am Ende des Tages. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurück drauf gehen. Wir sind jetzt in das Thema nochmal, wie schon bei unserer ersten Folge heute Vormittag, etwas gesprungen, aber durchaus sehr interessant meiner Meinung nach. Wir sind gerade noch ein bisschen in das Thema Vendor-Verhandlungen, was ja durchaus ein bisschen zum Thema passt, gesprungen. Haben da gerade auch einige interessante Sachen rausgearbeitet. Aber wir haben Seller, wir haben Vendor, wir haben ein Hybridmodell, genau, daraus, wir haben ein Inkognito und wir haben oder einen eigenen Inkognito und wir haben Broker Inkognito am Ende, genau, des Tages noch. Was gibt es da für dich noch wichtig? Wir haben da schon einige Sätze dazu verloren. Was gibt es da für dich noch Entscheidendes bei dieser Auswahl?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, wichtig ist Kontrolle und Unabhängigkeit. Mhm. Die Unabhängigkeit heißt, ich muss irgendwo einen Gegenpol zum Vendor schaffen. Das hatten wir ja gerade anfänglich schon gesagt, dass der Vendor bei vielen eine riesige Umsatzgröße ist und ich darauf nicht verzichten kann. Ich aber seitens Amazon immer weiter unter Druck gesetzt werde. Deswegen muss ich, so schnell es geht, mir strategisch ein zweites Standbein aufbauen, um Zugriff auf die Listings zu erhalten, weil Amazon vor Jahren schon begonnen hat, nicht mehr auf Wachstum zu setzen, sondern auf Profitabilität, mhm, und mittlerweile
jetzt umso mehr denn je
ausscrappt. Also Crap ist wichtig zu erklären, can't realize any profit.
Dankeschön.
Ja, Englisch heißt Crap ja scheiße, ja, muss man auch dazu sagen. Also das ist so, da haben die eine Menge Spaß dran und wenn ein Artikel nicht profitabel ist, wird er ausgecrappt. Das heißt
bei Amazon Vendor wird er raus,
genau, wird ausgelistet. So, das heißt, der Artikel ist weg. Dementsprechend, oder Amazon bietet ihn nicht mehr an. Ich muss also ein Sicherheitsnetz haben, dass dieser Artikel auffängt. Und alleine dafür ist ein Seller-Account schon relevant. Und wenn ich den Artikel weiterhin oben in den Sales Ranks halten möchte, weil Amazon ja nun mal für preisdynamischen Verkauf auch bekannt ist, muss ich das mit einem preisdynamischen Account machen. Ob das der Seller ist oder der Hybrid oder der Inkognito-Account, der Broker oder der Inkognito-Account, das muss ich selber für mich überlegen. Was kann ich strategisch, was möchte ich strategisch?
Ja.
Du hattest gerade gesagt, Hybrid. Das ist ja in meinen Augen immer der charmanteste Weg. Ich habe einerseits einen Vendor-Account, und dürfen uns auch alle nichts vormachen, bei vielen Marken immer noch sehr profitabel läuft. Ja, also von daher nicht nur eine hohe Umsatzrelevanz hat, sondern auch sehr profitabel läuft. Den habe ich, den steuere ich auch. Ehrlich gesagt mittlerweile am besten sogar im Self-Service, raus aus dem Vendor-Management. Weil dann habe ich nur noch die Kollegen vom Retail-Management aus Bratislava und die kann man leicht aushebeln. Muss man sagen, also ich habe denen nichts gegeben in meiner Glaskochzeit, nicht einen Cent und wir haben trotzdem keine Nachteile gehabt. Also mir wurde gedroht, ich habe dann kurz aufs Kartellrecht hingewiesen, aber das kriegt man alles gewohnt.
Erklär vielleicht noch ganz kurz, was du gemeint hast mit raus aus dem Vendor-Management.
Also das Vendor-Management, klassisch mit dem Vendor-Manager verhandeln, das heißt auch regelmäßige Jahresgespräche. Man sollte gucken und Amazon schafft es. Also entweder gucke ich, dass ich mich selber irgendwie da rauskatapultiere, aber optimalerweise schaffe ich das irgendwie gar nicht mehr groß, mit denen reden zu müssen, sondern ich mache das meiste selber. Weil der Vendor-Manager, auch wenn ich einen habe, also Umsatzgröße, ich weiß gar nicht, wo die mittlerweile liegt, über 7,5 sagtest du gerade.
Ich weiß auch nicht mehr auswendig, aber vor 2 Wochen habe ich ein Gespräch gehabt, das ist auf jeden Fall mittlerweile deutlich über 7,5, deutlich.
Auf jeden Fall, die helfen einem nicht mehr. Früher war das so, die haben einem partnerschaftlich geholfen und auch bei Problemen zur Seite gestanden, man hat die auch erreicht, heute ist das alles nicht mehr möglich. Deswegen muss man sich fragen, was habe ich für Nutzen, außer dass der einmal im Jahr mit mir die Kondition verhandelt und mich drückt. Da muss man einfach mal ganz leider fragen und dementsprechend, wäre da vielleicht auch die Aussage, ob man den nicht einfach mal aussitzt. So. Muss auch jeder für sich bewerten.
Was heißt aussitzen?
Ja, einfach nicht zum Jahresgespräch gehen oder einfach sagen, nö, oder einfach versuchen, auch die Verhandlungen abzuschmettern.
Vor allem, weil die am Ende des Tages intern nichts anderes als eine Deadline haben.
Ja, richtig. Da kann man übrigens sehr schön mitspielen. Festgelegte Vereinbarungen verlängern sich automatisiert zu einem gewissen Zeitpunkt. Kann man übrigens im Vendor Central gemeint nachlesen.
Ja.
Wenn man die Verhandlungen darüber hinaus quasi aussitzt und der Vendor-Manager nicht aufpasst, dann verlängern die sich und man sagt einfach, ja, okay, hast du ja jetzt bestätigt, tschüss, bis nächstes Jahr. Das hat sehr gut geklappt im Retail-Management. Leider hat der Vendor-Manager da ein bisschen mehr Handhabe, aber mir ist wichtig zu sagen, dass die Drohgefahr, die der ausstrahlt, nicht so groß ist, wie sie scheint. Ja. Weil im Endeffekt eine gut laufende ASIN kann der Vendor-Manager auch nicht einfach von offline nehmen. Und da muss man aufpassen. Man darf sich da nicht bedrohen lassen. Man sollte da auch sensibel selber mit umgehen und deswegen immer die Datenanalyse fahren. Ein Artikel, der hochprofitabel ist, und da reicht als erste Kennzahl immer die Net-PPM, auch im Vendor Central einsehbar, dann wird der Vendor-Manager diesen Artikel nicht offline nehmen. Ja. So, das wird er nicht machen. Nichtsdestotrotz, trotzdem Sicherheitsnetz spannen, idealerweise mit einem eigenen Seller-Account, weil dann habe ich alles in meiner Hand. Ob der inkognito ist oder unter Marke, kann man selber entscheiden, hängt von der eigenen Strategie ab. Und wenn ich das nicht möchte, nehme ich einen Broker dazu, der das auch auffangen kann. Und dann habe ich eigentlich maximale Sicherheit und kann auch natürlich ganz anders mit Amazon verhandeln. Ja,
richtig.
Und wenn alles glatt läuft und ich gerade auch ASINs habe, die nicht sonderlich profitabel aus meiner Sicht bei Amazon laufen im Vendor, kann ich die natürlich einfach auslisten und in den Broker schieben oder in den eigenen Seller schieben und darüber verkaufen. Das Absacken im Sales Rank kann stattfinden, wird auch wahrscheinlich stattfinden, aber nur im gewissen Maße. Und ich habe Einflussmöglichkeiten, den auch wieder nach oben zu bringen.
Genau.
Also wichtig ist da, Prime-Thema zum Beispiel geht immer, ob ich das selber mache, also Prime by Merchant oder FBA nutze. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten oder halt einen guten Dienstleister. Da steht einem die Welt offen. Ja. Aber wichtig ist, dass man halt verschiedene Wege geht. Wir sind bei Glaskoch mit einem Hybrid-Modell gefahren. Vendor, Seller und Broker. Und ist natürlich ein gewisser Steuerungsaufwand, weil ich natürlich eine
Sortiment-Steuerung
auch mache. Wo, ja. Was pushe ich wo?
Auf was dem Advertising her etc. Also ja, das ist schon eine ganz, das ist schon ein merklicher Mehraufwand, muss man schon sagen.
Ja, aber man kann natürlich auch sehr viel mit Profitabilitäten spielen, wenn ein Artikel im eigenen Seller-Account mit einer extrem hohen Profitabilität funktioniert, dann lasse ich den da drin.
Ja.
Ja, und dann habe ich eine Menge Spaß, ohne irgendwo zu verlieren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber es hängt immer. Und deswegen nochmal den Bogen zu schlagen zur Strategie von der ursprünglich definierten Unternehmensstrategie ab. Was will ich? Und das ist ein weiterer Punkt, den wir ja auch noch besprechen wollen, weil ich kann so etwas natürlich, die Strategie auf Amazon oder auch auf anderen Marktplätzen, perfekt mit einer stationären Strategie koppeln. Mhm. Wir hatten das ja vorhin schon. An jedem Touchpoint mit dem Kunden muss ich in gleicher Form dargestellt werden. Im Endeffekt ist es den Marken egal, wo der Kunde kauft. Hauptsache, er kauft die Marke.
Ja.
Ne? Natürlich sind gewisse Profitabilitätsgesichtspunkte relevant. Das bedeutet natürlich, forciere ich meine profitabelsten Kanäle. Mhm. Gar keine Frage. Aber im Endeffekt muss man gucken, dass man stationär und online übereinander legt und nicht gegeneinander laufen lässt. Das ist in vielen Unternehmen der Fall. Der stationäre Bereich und der Online-Bereich ist getrennt und man redet nicht miteinander, weil der eine dem anderen nicht traut. Ist zumindest immer meine Erfahrung gewesen. Optimalerweise geht das aber Hand in Hand, weil der Kunde, der online mein Produkt bei Amazon sieht, kann ja auch sein, dass er stationär kauft.
Ja.
Genau wie andersrum.
Ja, absolut. Ne?
Und deswegen muss man das als Ganzes sehen irgendwo.
Ja, total, 100%. Lass uns doch mal noch kurz in das Thema Händler eintauchen. Also im Prinzip ein heikles, ein heißes, aber auch ein total wichtiges bis entscheidendes Thema. Was tue ich, wenn ich mehrere Händler habe, die meine Waren verkaufen und meine Preise auf gut Deutsch verramschen, die Kampfpreise reinlegen, dass sie eben in der Buybox sind, beziehungsweise im Einkaufswagenfeld, wie es ja eigentlich heißt, sind. Was kann ich überhaupt tun legal? Ganz wichtig.
Genau.
Und es ist ja am Ende des Tages auch immer ein Thema, wo viele Marken sagen, ich möchte meine Händler nicht verärgern. Was ist da dein Blickwinkel drauf?
Also das ist ein sehr heikles Thema,
genau.
Muss ich dazu sagen. Und dementsprechend ist das hier auch nur eine Anregung, die wir machen, eine Denkanregung, dass man das prüfen soll. Ich kann immer nur darauf hinweisen, dass das europäische Wettbewerbsrecht extrem sensibel reagiert und auch extrem nickelig ausgelegt werden kann. Dementsprechend muss man da natürlich komplett gesetzeskonform vorgehen. Gerade bei Unternehmen mit persönlich haftenden Gesellschaftern oder auch Unternehmen mit einer entsprechenden Umsatzgröße, weil die Strafen werden nach Umsatz gerichtet, nicht nach Gewinn übrigens, nach Umsatz. Das kann sehr wehtun. Deswegen kann ich nur appellieren, prüft alles. Aber es gibt Möglichkeiten, die gesetzeskonform sind. Also natürlich ist, das muss ich jetzt auch einigermaßen neutral formulieren.
Ich bin gespannt, wie es formuliert ist.
Der ein oder andere Anbieter online, vielleicht den Marken ein Dorn im Auge, weil, und da dürfen wir uns nichts vormachen, der Auftritt nicht markenkonform ist. Ja, also man hat ein Produkt, um jetzt nochmal ganz kurz den Dornbracht-Case vielleicht zu nehmen als Beispiel. Mhm. Sehr hochwertiges Produkt, sehr teuer, sehr edel. Ne? Also zum Beispiel eine vergoldete Waschtischarmatur.
Okay, jetzt klar, mal als Beispiel das, genommen. Die Hardcore-Version.
Ja, wenn dann richtig. Ja. Eine vergoldete Waschtischarmatur. Und die wird mit einem Bild und ich würde mal sagen, einem Bullet Point irgendwie bei Amazon angeboten.
Und das ist ein Standard, das ist ja keine Ausnahme, sondern das ist schon ein Standard, dass genau derartige Themen passieren. Und es kann ja viel schlimmer sein. Also es kann ja sein, dass falsche Informationen drin sind, etc. etc.
Ich habe auch schon mitbekommen, dass Listen von Großhändlern, also wirklich Großhandelslisten, das bedeutet die Daten, die der Großhandel den Leuten zur Verfügung stellt, einfach 1:1 kopiert werden und online gestellt werden. Ja. Das sieht natürlich katastrophal aus. Und da der Artikel nicht läuft, machen diese Anbieter, die oftmals auch vielleicht nicht den größten kaufmännischen Background haben, habe ich leider auch schon erlebt, gehen die über den Preis. Weil die natürlich keine USPs als solches haben, auch in ihren eigenen Shops nicht. Dementsprechend müssen sie über den Preis gehen, um Awareness zu schaffen und Verkäufe zu generieren.
Was auch wieder ein Dorn im Auge ist.
Definitiv. So, jetzt sagt das Kartellrecht natürlich, dass ich Vertriebsaktivitäten nur in gewissem Maße einschränken darf, um es mal grob zu formulieren. Und da kann ich auch wirklich nur sagen, legt es euch selber sehr streng aus. Also das ist es nicht wert. Man kann aber trotz allem einiges machen. Und zwar kann man zum Beispiel Spielregeln definieren. Also man kann sagen, okay, lieber Händler, mit dem ich arbeite, ne, du kaufst meine Ware, alles super, du verkaufst die auch. Aber das geht so nicht. Wir machen das jetzt anders. Das würde dann im Zuge einer Online-Vereinbarung zum Beispiel stattfinden, also einem Vertrag zwischen dem Kunden und dem Hersteller, der dann zum Beispiel definiert wie, bitte leg keine ASIN bei Amazon ein oder es ist verboten, ASIN bei Amazon anzulegen. Das geht natürlich nur, wenn man als Marke dafür sorgt, dass die ASIN selber angelegt wird, weil nur dann greift die Argumentation. Das heißt, ich muss als Marke direkt bei Verkündung der Neuheiten, die ASINs anlegen, aber dann natürlich auch entsprechender Markenqualität, damit die Händler sich anhängen können an das Angebot, um den Vertrieb nicht einzuschränken.
Was ein cooles Vorgehen ist, das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich fein damit bin, dass die auch auf Amazon verkaufen.
Richtig.
Aber ich habe am Ende des Tages eine Situation, wo ich eine Win-Win-Win-Situation habe. Der Endkunde profitiert, hat saubere Darstellung, er versteht das Produkt, keine Fehlinformationen, was ja manchmal schon Pain sein könnte,
genau,
je nach Produkt. Der Händler profitiert, oder jeder Händler profitiert, weil Endkunde profitiert, der kauft dann wahrscheinlich auch eher dieses Produkt anstatt ein anderes. Ich konkurriere ja nicht nur gegen meine anderen Händler, die in der Buybox sind, sondern ich konkurriere auch gegen andere Marken und die Marke selber, obviously, profitiert auch davon. Was also, haben wir noch für?
Das ist Bombe, zumal ich auch Duplikate ausschließe, das sollte man dazu sagen. Wenn sich die Händler
dran halten. Was ein Riesenthema ist.
Das Gute ist, wobei machen wir erstmal die weiteren Punkte. Ich kann natürlich auch das Thema Advertising ansprechen, weil natürlich will das auch keiner. Wenn ich einen Artikel nach vorne bringe und der Händler in der Buybox mithängt, da bringt es nichts, wenn er auch noch Advertising auf die gleichen Keywords schaltet, weil man dann natürlich sich die Biddings oder die Spendings hochdrückt. Das ist totaler Humbug. Das sollte man ausschließen, ist aber auch sauber, kann man machen. Weil im Endeffekt, wenn ich gewährleiste, dass wir weiterhin Advertising auf die ASIN schalten, der Händler genauso davon profitiert. Weil im Endeffekt hat er ja die Chance, die Buybox zu holen.
Ja. Was aber wichtig, nur der, wo im Einkaufswagen fällt, ist, kann die Werbung am Ende des Tages wirklich schalten, außer bei verschiedenen Werbearten.
Bei Sponsored Brands zum Beispiel nicht. Und da geht es dann schon los. Also das sollte man schon
bei
Sponsored Products, ja klar. Also, richtig. Gut, das kann man machen, dann gibt es also außerhalb der Online-Vereinbarung.
Das ist die charmanteste Version. Aber.
Richtig.
Aber, wie gesagt, funktioniert halt nur, wenn ich akzeptiere, dass auch andere Händler auf Amazon meine Ware verkaufen.
Sie sind ja im Normalfall eh schon da. So. Gefährlich wird's, wenn ich keinen Zugriff habe, zum Beispiel im dreistufigen Vertrieb, wobei auch da gibt es Lösungen mittlerweile, also rechtlich saubere. Da kann ich nur sagen, informiert euch mal entsprechend. Was gut ist bei dieser Online-Vereinbarung, Man hat eine Art Kündigungsrecht, beidseitig. Mhm. Das heißt, wenn jemand gegen diese Vereinbarung verstößt, die den Vertrieb nicht einschränkt, das ist ganz wichtig.
Völlig entscheidender Faktor natürlich.
Kann ich dem Händler die Zusammenarbeit aufkündigen. Ja. Das bedeutet, ich kann sagen, so, mit einer Kündigungsfrist von, keine Ahnung, kündige ich dir die Zusammenarbeit und du kriegst keine Ware mehr von mir. Das ist in Ordnung, weil er ja quasi gegen die Regeln verstoßen hat.
Total.
Und gilt natürlich auch für, gehört auch in die Online-Vereinbarung, Einhaltung der Marketplace-Richtlinien. Das heißt, alles, was Amazon vorschreibt, da gehört es sich dran zu halten. Definitiv. Mal als Beispiel. Eine sehr charmante Lösung, rechtlich konform. Wie gesagt, müsst ihr dann im Idealfall nochmal genau prüfen. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, ist auch schon durch mehrere, anwaltliche Prüfungen durchgelaufen, dieses Thema. Das ist eine sehr schöne Geschichte, zumal im Endeffekt alle davon profitieren. Und das Allerwichtigste, das ist meine Erfahrung. Und ich glaube, das hört jeder jetzt auch gerne. Ein gutes Arbeiten damit kann auch das Marktpreisniveau erhöhen. Ja, zumindest haben wir das bei Glaskoch damit geschafft, sodass im ersten Schritt natürlich alle ein wenig irritiert geguckt haben, am Ende aber alle total happy waren. Das ist natürlich auch wieder eine Win-Win-Situation. Vor allem eine, wo die Marke auch wirklich mal richtig was von gewinnt. Ne? Also das ist ja auch ein Thema, was alle umtreibt.
Ja.
Also deswegen, Kontrolle ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer klaren Strategie. Die sollte man sich immer zurückholen. Neben der Online-Vereinbarung kann man aber auch, und das ist auch ein Thema, wo ich mich gedanklich schon mal mit befasst habe und auch schon in den Prozessen teilweise mit drin bin, da geht es um das Thema Content. Ja, also Amazon jetzt ausgeklammert, weil natürlich, wenn ich die Online-Vereinbarung habe und dafür Sorge trage, dass die ASIN in Top-Zustand von mir gepflegt wird, findet das jetzt hier natürlich keine Anwendung. Aber ich kann natürlich sagen, okay, ich bewerte meine Händler oder meine Partner entsprechend. Und zwar nach diversen Gesichtspunkten. Also es ist ein klares Scoring.
Intern bewerten.
Wie bitte?
Intern bewerten.
Ja, natürlich intern bewerten. Ich möchte jetzt auch nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber
ich bin überrascht, dass du es erzählst.
Ja, ich finde das wichtig. Ja. Es gibt verschiedene Kriterien. Das sind einerseits technische Kriterien, andererseits Performance-Kriterien der Seite, wenn das ein Shop ist. Ne? Also wir reden jetzt hier vor allem von Shops als solches. Aber auch partnerschaftliches Verhalten und so weiter, sodass ich sage, okay, wie stufe ich denn diesen Partner ein aus meiner internen Sicht? Als Beispiel könnte ich dann Platin, Gold, Silber, Bronze vergeben und dementsprechend aber auch die Content-Ausleitung einschränken, dass ich sage, okay, ein Platin-Partner, der wirklich auch mein Nummer-1-Partner ist am Markt, der kriegt den besten Content von mir für seinen Shop. Und ich sag mal jetzt ein Silber-Partner, der kriegt bedeutend weniger Content, der kann aber weiter aufsteigen. Und das ist natürlich einerseits ein Anreiz für den Händler oder für den Partner, sich weiterzuentwickeln, ist aber natürlich für mich ein Kontrollorgan, um zu sagen, ja, guck mal, das passt mir hier nicht, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte, markenkonform. Wenn du das änderst, dann. Das heißt, auch da wieder Win-Win-Situation im Endeffekt, weil ich die Entwicklung des Partners ja fördere. Aber ich kann natürlich auch dafür sorgen, dass jemand, der sich nicht partnerschaftlich mir gegenüber verhält, auch von mir nicht entsprechend gefördert wird. Und das ist sauber, ne, weil ich hier im Endeffekt ja nur mit Marketing-Elementen arbeite und ihn nicht einschränke. Aber das hat im Endeffekt den Nutzen, dass der, mit dem ich nicht partnerschaftlich arbeiten kann, weil er es nicht will oder warum auch immer, am Ende natürlich ein wenig unseriöser am Markt wirkt im Vergleich zu den anderen, die natürlich bedeutend repräsentativer auftreten in Bezug auf meine Marke.
Content ist King, eine ganz andere Bedeutung.
Richtig. So, und es gibt Möglichkeiten auch da zum Beispiel, falls da jemand sich mit dem Gedanken befasst und mit einem PIM-System arbeitet, man kann ein PIM auch, wenn man ein CRM-System hat, technisch so blockieren, dass die Daten nur zu gewissen Scores ausgeleitet werden können. So, dass nicht irgendein Außendienstler, nur weil er den Kunden gut kennt, da mal eben so an dem System vorbeiwurschtelt. Das kann man schon hart sperren. Ist eine sehr, sehr charmante Lösung, weil ich auch da wieder aus der Reaktion in die Aktion gehe. Das bedeutet, ich hole mir wieder das Heft des Handelns zurück auf meine Seite.
Ja.
Eine sehr spannende Sache.
PIM, ganz kurz, Product Information Management.
Entschuldigung. Das passiert mir immer wieder.
Das habe ich irgendwann mal als Feedback bekommen. Seitdem haben wir das ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass ich da möglichst stark darauf achte. Jetzt haben wir schon wieder fast wir haben ziemlich genau eine Stunde, fast 15 Minuten. Ich würde da tatsächlich einen Cut ziehen. Sind super spannende Themen wieder drin gewesen. Ich habe schon die zwei Headlines zumindest passworttechnisch vorgeschrieben für beide Folgen. Wir machen jetzt, haben wir vorher besprochen, ich muss erst ganz kurz dringend aufs Klo. Aber danach machen wir noch ganz kurz zwei, drei kurze Speed-Folgen zu ganz entscheidenden Themen, die wir dann Step-by-Step hochladen werden. Wie zum Beispiel zum Thema Seller-Vendor nochmal kurz und knackig zusammengefasst, die key-entscheidenden Themen. Wie gehe ich mit dem Händler um? Nochmal ganz entscheidende Key-Themen. Die Sortimentsstrategie nochmal ganz entscheidend zusammengefasst, etc., etc. Das machen wir gleich nochmal in so 5-Minuten-Clips. Aber erstmal vielen Dank, vielen Dank, Stefan. Ich denke, da kommt bald nochmal eine dritte Folge. Ich glaube, da ist noch, sind noch 3, 4, 5 Passwords offen, die wir noch besprechen wollen. Herzlichen Dank und bis bald.
Danke.
Ciao, ciao.